this theory of quarks and gluons has this very special feature that the force gets weaker and weaker as you go to higher energies, and it gets stronger and stronger as you go to low energies. And the fact that it gets weaker and weaker as you go to high energies means that when we do a high energy experiment, like a Large Hadron Collider, we can pretty much treat the quarks, and for that matter the gluons, as if they were free particles.
Ah, okay. So the kind of the force doesn't work anymore.
Right, right, right. The force is no longer with you.
Komport Nummer 317, NODS. Herzlichen Glückwunsch zum 317. Komport, den ich am heutigen angeblich, ach so sonnigen, aber jetzt ist es gerade eben erst richtig sonnig geworden, Freitag, dem 27. April 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:47.
Auch nicht mehr lange. So, und das Intro, da muss ich doch gleich mal nachgucken, was war denn doch gleich das Intro? Ach, das Intro habe ich aus dem neuesten Omega-Tau-Podcast, und das ist ein Physiker, der da, merkt man ja auch schon, ein theoretischer Physiker, der erst sehr ausführlich erklärt und dann einfach mal so ganz nebenbei einen Jokus macht. So, den gibt es hier aber nicht auf die Ohren, den müsst ihr euch dann schon an geeigneter Stelle selber herunterladen, wenn ihr ihn ganz hören wollt. Bei mir gibt es dafür wieder zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space und Mafia, Tech, Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt gerade genau anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Atommeldungen, Terrormeldungen, eine Zensurmeldung, Neues in Sachen Sicherungsverwahrung und wie sich einige Leute wirklich lächerlich machen und mehr verstaut habe. 13 Grad, sunnige, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, coole Greetings, die 13 Grad, die windchillen wie 13, Comfort Leveln wie 11, aber der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 33 km/h aus Southwest, Southwest, hey, ja, räusper, räusper, so, dann hätten wir da mal, geht erstmal los mit ein paar Atommeldungen. Der Stromforce, weil nämlich Bundeskanzlerin Merkel noch vor der Sommerpause zentrale Entscheidungen bei der Umsetzung der Energiewende herbeiführen will. Welche Energiewende? Was für eine Energiewende? Die Brückentechnologiewende? Oder die, ach nee, wir haben jetzt festgestellt, nachdem in Fukushima da ganz ordentlich Boom gewesen ist, dass das vielleicht auch keine gar so geniale Idee ist, Wende. 8.25 Uhr. Bis Anfang Juni wolle die Regierung einen Entwurf für den weiteren Ausbau der Stromtrassen erarbeiten, der bis Jahresende gesetzt werden solle, sagte die CDU-Vorsitzende in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Ende Mai werde sie mit den Ministerpräsidenten der Länder über das Thema beraten. Zugleich brachte die Kanzlerin für die Zeit nach dem endgültigen Atomausstieg ein Energieministerium ins Gespräch, in dem alle Kompetenzen gebündelt werden könnten. Für die Zeit nach dem Atomausstieg in 10 Jahren. Wenn sie sich darüber jetzt schon Gedanken macht, sag ich schon mal, da sind ein paar Wahlen dazwischen. Da könnte eventuell unter Umständen der Wähler noch ein Wörtchen mitreden. Oder auch zwei oder drei. Aber so, am Dienstag gab es dann Gorforderum, weil da haben sich irgendwie Vertreter aller möglichen Parteien zusammengefunden, um sich mal darüber auszutauschen, wie das denn mit Endlagersuche weitergehen soll. Und was ich aus den Nachrichten mitgenommen habe, war, naja, geeinigt haben sie sich nicht. So, weil irgendwie auf der einen Seite Leute da saßen, die gesagt haben, nee, also Gorleben muss auf jeden Fall von der Liste runter, und auf der anderen Seite Leute saßen, die im Wesentlichen gesagt haben, wieso, Gorleben ist doch perfekt. Und da gab es dann auch das Atomforum. Also die AKW-Betreiber haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, vor dem heutigen Spitzengespräch über ein Endlager für Atommüll hatte die Atomwirtschaft ihr Festhalten am Salzstock Gorleben bekräftigt. Es gebe kein technisch begründetes Argument für eine Ablehnung, sagte der Präsident des Deutschen Atomforums Güldner im ARD-Fernsehen. Bis vielleicht auf die Tatsache, dass da schon Gas gefunden wurde, was man nur einmal sehr scharf angucken muss, dann macht's Boom. was so tendenziell für ein mehrere Millionen Jahre sicher gelagert Lager nicht so die genialste Idee ist, weil wo Gas ist, was vielleicht Bumm machen kann, ist die Chance nicht ganz trivial, dass da vielleicht auch was raussapschen könnte. Ehem. Aber hey, der Standort sei in den 70er Jahren einvernehmlich zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen festgelegt worden. Also genau genommen hat Zensor Solas Vater mutmaßlich den Standort ins Gespräch gebracht und wissenschaftlich ist er zu keinem Zeitpunkt irgendwo abgesegnet worden. Der ist nämlich nicht geeignet. Könnte man drauf kommen. Ich bilde mir ein, dass irgendwo im Hintergrund leise ein Motorflugzeug surren könnte. Inzwischen habe man 1,6 Milliarden Euro in Untersuchungen gesteckt und im nächsten Jahr werde ein internationaler Sicherheitsbericht erwartet. Man sehe deshalb keinen Grund, auf der Zielgeraden stehen zu bleiben, betonte Gültner. Behauptet er, es gäbe irgendwo einen wissenschaftlichen Bericht, der Standort sei geeignet? Weil das wäre dann nämlich glatt gelogen. Also zumindest nach meinem Kenntnisstand gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Gorleben für geeignet halten. Gut, es gibt auch offiziell noch keinen Bericht, in dem drin steht, Gorleben ist überhaupt nicht geeignet. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass da ja ergebnisoffen bis zum Ende untersucht werden soll, ne? Also mal ganz davon abgesehen, wenn die AKW-Betreiber meinen, beim Endlagerstandort mitreden zu können, wie wäre es damit? Sie machen auch bei der Bezahlung mit. Solange sie nicht bezahlen, können sie ihre Füße stillhalten, weil da geht es ihnen nämlich überhaupt nichts an. Ja, ich meine, okay, sie haben das klitzewinzige Problem, wenn die Bundesregierung sich offiziell hinstellen würde, was nicht passieren wird, und sagen würde, dass man ja gar kein Endlager hätte, dann könnte man ja plötzlich auch kein AKW mehr betreiben, weil, ihr erzeugter Zeug, das muss geendlagert werden. Wir haben kein Endlager, ihr habt kein Endlager, geht weg. Abschalten jetzt. Aber hey. Also ich fand das schon putzig, dass sich da irgendwie die AKW-Betreiber meinen, eine Meinung unbedingt verkünden zu müssen. Aber hey. So, dann gab es Streitlieben, weil Streit zwischen Regierung und Opposition gefährdet die Einigung auf die bundesweite Suche nach einem Atom-Ländelager. Weit auseinander liegen die Vorstellungen, wie das Salzstock Gorleben mit neuen Standorten verglichen werden soll, ohne dass es doch wieder auf Gorleben hinausläuft. Das wurde schon vor einem Spitzentreffen von Bund und Ländern im Bundesumweltministerium deutlich. Der bisher vorgelegte Entwurf des Bundesumweltministeriums kläre nicht den Umgang mit Gorleben. Wir sind der Auffassung, es muss hier einen kompletten Bau- und Erkundungsstopp geben, sagte der Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin. Weil der Witz halt nun mal der ist, das Atomausstiegsthema ist ja nun eigentlich, oder das war ja eines der Urthemen der Grünen. Damit kommen sie jetzt gerade irgendwie nicht so unheimlich weit und jetzt plustert Trittin sich also mal ein bisschen auf. Aber schön für ihn. So, Terror. Da ging es erstmal, hatte ich erstmal Git Salvador, genau. Weil nämlich El Salvador zwei ehemalige KZ-Häftlinge aus Guantanamo übernommen hat. Und ja, ich nenne das Ding so lange KZ, bis sie mal irgendwann beweisen, dass es sich dabei nicht um ein US-amerikanisches Äquivalent handelt. Wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte, handelt es sich bei den beiden um Angehörige einer muslimischen Minderheit in China. Sie waren rund 10 Jahre lang in Guantanamo festgehalten worden, offensichtlich unbegründet, weil sonst könnte man sie nicht einfach so freilassen. Na, aber hey. Obwohl sich der Terrorverdacht gegen sie nicht bestätigt hatte. In ihrer Heimat China hätte den Männern Verfolgung und Folter gedroht. Und in Guantanamo hat ihnen ja nur Folter gedroht. Und wahrscheinlich nicht nur gedroht. Aber hey, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Auch am letzten Freitag habe ich mir hier den Sprengfund reingeklebt. Nach dem Fund von mehreren Kilogramm Sprengstoff im Harz soll die Polizei einen rechtsextremen Bombenbauer im Visier haben. Die Beamten ermittelten gegen einen 25-jährigen Mann, der wegen Volksverhetzung und rechtsextremen Propagandadelikten Polizei bekannt sei, berichtete die Mitteldeutsche Zeitung. Von dem Sprengstofffund hatte ich übrigens vorher nichts gelesen. Fand ich auch irgendwie spannend. Taucht da irgendwo mal Sprengstoff auf? Na, wenn es sich um einen Islamisten, einen Moslem gehandelt hätte, dann hätte man ja sofort von, ja, das sind islamistische Terroranschlagspläne gewesen, die haben wir gerade noch in allerletzter Sekunde vereitelt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die angeblichen islamistischen Terroristen immer so von den Geheimdiensten überwacht sind, dass die sowieso keinen Pups machen können, ohne dass gleich ein Geheimdienstfritze hinter ihnen steht. Und wenn sie irgendwie auf die Idee kommen sollten, irgendwo Sprengstoff hinzupacken, dann wird ihnen halt irgendein Ersatzzeug verkauft. Ahem, siehe Sauerländer. Na, da war mal was. Der Mann könnte der rechten Szene zuzuordnen sein, sagte der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, dem Blatt. Er nehme die Sache sehr ernst und habe daher das Landeskriminalamt und den Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet. Na, also, es ist Sprengstoff gefunden worden, klingt für mich auch nach, ja, der hat da schon irgendwie was hingestellt. Das hätte Boom machen können. Na, also bei einem Moslem wäre das jetzt ein islamistischer Terroranschlag gewesen, der da gerade in letzter Sekunde verhindert worden ist. Hier ist über dessen religiöse Ansichten nichts berichtet. Es ist überhaupt nichts berichtet von wegen Skandal und schlimm. Na, weil ist ja nur ein Rechter. Ja, puh, ne? So, dann gab es Shiel Obvious. Der frühere Bundesterrorminister Schelly hat Fehler bei den Ermittlungen gegen die Zwickauer Terrorzelle eingeräumt. Ach, woran ist ihm das aufgefallen? An der Tatsache, dass denen 10 Morde angehängt wurden? Beziehungsweise, angehängt wurden die ja nicht. Also, dass sie 10 Morde begangen haben sollen. Mutmaßlich. Und dass 10 Morde dann vielleicht doch irgendwie darauf hindeuten, dass nicht alles perfekt gewesen ist. Ab wie vielen Morden war es denn eigentlich, dass es nicht alles perfekt war? Wie viele Morde waren in Ordnung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ha? Die 9 waren so lange in Ordnung, bis sie dann da die Polizistin umgebracht haben, oder was? Also, Chili das Schaf. Aber hey, Captain Obvious. Der SPD-Politiker sagte dem Tagesspiegel aus Berlin, er selbst und die Länderinnenminister trügen die politische Verantwortung dafür, dass man der NSU-Terrorgruppe nicht früher auf die Spur gekommen sei. So habe man etwa im Juni 2004 nach dem Nagelbombenanschlag in Köln erklärt, dass es nach ersten Ermittlungen keinen terroristischen Hintergrund gebe. Ja, das ist der Terroranschlag, von dem die Beweismittel ja schon vernichtet sind. Hatten wir ja letzte Woche. Kann einem irgendwie akut was auffallen. Heute wisse man, dass das ein schwerwiegender Irrtum gewesen sei. Der Terrorzelle werde in einer Reihe von Morden sowie Anschläge und Banküberfälle zur Last gelegt. Das ist schon spannend. Also Chili ist aufgefallen, ups, das war ja doch nicht perfekt. So, dann gab es Sprengfrei, ein mutmaßlicher Rechtsextremist und Sammler von Sprengstoff hat sich der Polizei gestellt. Ihm wird vorgeworfen, Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Gelände neben seinem Wohnhaus in Thale im Harz gelagert zu haben. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der Mann Beziehungen zur rechtsextremen Szene hat. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade irgendwie in was Spinniges reingerannt. Naja, egal. Allerdings keine Erkenntnisse über mögliche Anschlagspläne. Ja, hallo, bei den Sauerländern hatte er das auch nicht. Bei den Düsseldorf, Dortmund, irgendwas mit D, da aus dem Ruhrgebiet. Von wegen, ja, die hatten vor, irgendetwas in die Luft zu jagen. Eine Bushaltestelle, eine Veranstaltung, irgendetwas. Na, sie hatten weder Zünder noch Sprengstoffe, aber hey, sie hatten vor, schlimme Dinge zu tun. Na, hier ist Sprengstoff gefunden worden und der Mann hat sich gestellt. Aber hey, Terrorpläne gäbe es nicht, ne? Und der 25-Jährige ist vernommen und dann wieder freigelassen worden. Zu mir dann so spontan einfiel, wetten, wenn es sich dabei um einen Islamist gehandelt hätte, dass der erstmal in U-Haft belassen worden wäre, darum halt, ne? Aus gutem Grund. So, am Samstag gab es dann ein Drohvideo. Im Internet ist ein möglicherweise von Rechtsextremisten produziertes Video aufgetaucht, das sich gegen einen in Hessen lebenden Salafisten richtet. Liebe CDU, ist euch schon mal was aufgefallen? Wenn dem irgendwas passiert, dann könnt ihr euch das mal selber antackern. Nein, Koran verteilen geht nicht, ihr bösen Salafisten. Na, und jetzt gibt es ja so ein Drohvideo. Übrigens, wenn die Salafisten Journalisten bedrohen, gegebenenfalls auch nur per Video, dann ist das schlimm. So, Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen bestätigte den Eingang eines Videos, über das die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Indirekt werde darin zur Lynchjustiz aufgerufen, heißt es in dem Bericht. Zu sehen sein sollen ein blutverschmiertes Messer unter der Wohnort des Islamisten, verbunden mit dem Hinweis, ihn dort zu besuchen. So, lieber Polizei, sollte dem Mann irgendetwas passieren, Hm? Liebe CDU, liebe Polizei, ihr wisst, wenn dem auch nur ein Haar gekrümmt wird, wem ich die Schuld zumindest dann mal in die Schuhe schubse, das fällt mir dann ganz besonders einfach. So, dann gab es Fahrabrück. Einen Monat nach dem Beschluss von Bund und Ländern, Beweise für ein NPD-Verbot zu sammeln, schwindet die Unterstützung für einen neuen Antrag immer mehr. Der grünen Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck sagte dem Magazin Focus, wenn sich nicht noch eine entscheidende Erkenntnis zu NSU-Kontakten oder etwas Gleichwertiges ergebe, sei die Gefahr eines Scheiterns hoch. Auch Unionsfraktionsvize Arnold Watz, wie man den ausspricht, warnte vor einem Legitimationsschub für die Rechtsextremisten bei einem Erfolg vor Gericht. Ja, ach, das wurde seit Anfang der Debatte immer wieder aufgebracht, so frei nach dem Motto, wenn es euch dieses Mal wieder nicht gelingt, die zu verbieten, dann nehmen sie das als Beweis, dass sie ja grundrechtskonform sind. So wie beim letzten Mal. Also, ja. Zu guter Letzt, das NPD-Verbot basierte einfach nur auf, ja, also die sind Nazis, die NSU-Leute waren Nazis, da wird es bestimmt einen Zusammenhang gegeben haben, wir müssen die NPD verbieten. Ja. Schön. So, am Dienstag habe ich hier dann die Sauerlassung reingeklebt. Die als Terrorhelferin verurteilte Frau des Anführers der islamischen Sauerlandgruppe ist nach einem Bericht des Senders SWR Info aus der Haft entlassen worden. Der SWR berief sich auf baden-württembergische Justizkreise. Die 30-jährige Ehefrau des Sauerland-Terroristen Fritz Gelowitsch war im März vergangenen Jahres zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte zu Spenden für Terrororganisationen aufgerufen, Geld gesammelt und mit Propagandatexten im Internet Mitglieder geworben. Schon allein die Wortwahl bei dieser Meldung finde ich putzig. Propagandatexte. Mhm. Ja, das ist wie Parteienwerbung für die CDU, Propagandatexte. Aber hey, also ne, die Frau, die haben sie dann freigelassen, weil, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist sie halt, wie war das, 2/3 der aufgetragenen Strafe hat sie abgesessen und jetzt ist sie auf Bewährung raus. Na, aber hey, die schlimmen Sauerländer. So, dann gab es eine Britnahme. Die britische Polizei hat nämlich in Lutton, in der Nähe von London, 5 Terrorverdächtige festgenommen. Die Männer seien zwischen 21 und 30 Jahren alt, teilte Scotland Yard mit. Sie stünden im Verdacht, Terrorattacken in Auftrag gegeben, sie vorbereitet oder dazu angestiftet zu haben. Die Festnahmeaktion sei vorher geplant gewesen und beruhe auf Geheimdienstinformationen. Die BBC berichtete, dass zwar keine direkte Gefahr bestanden habe, die Festnahmen seien aber dennoch bedeutsam. Am Dienstag. Von der Meldung habe ich allerdings auch nicht viel gehört sonst. So, dann gab es die Rechtssuchung, weil im Kampf gegen die rechte Szene in Nordrhein-Westfalen die Polizei in Düsseldorf, Essen, Wuppertal und Rade vorm Wald zahlreiche Wohnungen durchsucht hat. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf führende Köpfe des rechtsextremen Freundeskreis Rade. Haftbefehle lägen vor, so die Polizei. Insgesamt 18 Beschuldigte stünden im Verdacht, teils gewalttätige Straftaten begangen zu haben. Die mehr als 100 Beamten und Spezialkräfte durchkämmten auch das Fraktionsbüro der Splitterpartei Pro-NRW. Sie wird vom Verfassungsgeheimdienst beobachtet. Was ich interpretiere als, der Verfassungsgeheimdienst finanziert auch diese Nazis. Aber ja, schön, dass wir das dann auch mal offiziell erfahren. Na, ob sie da irgendwie groß was gefunden haben, hätte ich allerdings auch nichts von gehört. Also, ja. So, Neues von der Zensur.
Gehst du als Motorflugzeug durch?
Ja, doch. Wenn das da hinten das ist, was ich höre, gehst du als Motorflugzeug durch. Ja, wir gingen erstmal los mit Clean IT, Clearnit. Das Clearnit-Projekt der Innen- und Justizminister in den Niederlanden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Belgien und Spanien arbeitet an einem Prinzipien- und Best-Praktize-Katalog für den Kampf gegen Terrorismus im Internet. Weil, wir wissen ja, alle Bomben werden nur im Internet gelegt. Mit von der Partie sind Anti-Terror-Experten der Ministerien sowie ungenannte Unternehmensvertretern und Nichtregierungsorganisationen. Die Einladung an die Privaten soll für eine Balance zwischen Sicherheitsanspruch einerseits und Grundrechten, es kommt darauf an, welche Privaten sie eingeladen haben, wenn sie so pfeifen wie hier da Adlige in Danger einladen, die haben kein Interesse an Grundrechten. Also zumindest keins, von dem bisher berichtet worden wäre. Wohl auch für die Unterstützung durch die Unternehmen sorgen, erläuterte Bute Klaassen, Anti-Terror-Experte des niederländischen Justizministeriums, den Teilnehmern der Anti-Abuser-Arbeitsgruppe beim 64. Treffen der Adressverwaltung RIPE in Ljubljana. Zugangsfreiheit, Meinungsfreiheit und Datenschutz haben die Clearnet-Partner an den Anfang ihres Prinzipienkatalogs gestellt, aber sie halten sich nicht dran. Also das ist so von wegen, ja, böser Terrorismus im Internet muss verhindert werden, indem wir ihn komplett verbergen. Weil was wir nicht sehen, findet nicht statt. Trotz der Bekenntnisse zu Zugangsfreiheit, Meinungsfreiheit und Datenschutz könnte Abschnitt 11 des Entwurfs Sorge nähren. Danach sollen die Unternehmen auch die Grauzone der Terrorszene im Auge behalten. Der Entwurfstext unterscheidete nämlich zwischen klar rechtswidrigen Handlungen und nicht akzeptablem Verhalten. Entscheidungen über Letzteres könnte nur die Profida treffen, heißt es da. Und dann erläutert der Klasin noch, die Prozesse der Radikalisierung und die Anwerbung selbst sei nicht illegal, ebenso wenig wie die Nutzung von Sozialmedia-Seiten. Es ist schwer festzulegen, wann die Grenze zur Illegalität überschritten wurde. Also ja, Zensurbestrebungen hier mal unter dem Vorwand der Terrorverhinderung. Ja, dazu fällt mir dann auch nur noch ein Geht weg. Schnell, ehe ich aggressiv werde. Gab's am Freitag einen länglichen Heise-Artikel. Am Samstag habe ich hier dann den Hestritt hingeklebt. In Hessen gibt es nämlich innerhalb von 2 Tagen den zweiten Ministerrücktritt. Nach Verkehrsminister Posch kündigte auch Kultusministerin Hensler ihren Rückzug an. Sie wolle spätestens bis zum 1. Juli aus dem Amt scheiden, erklärte die 63-Jährige in einer schriftlichen Mitteilung. Als Grund gab sie an, es bestehe in ihrer Partei der Wunsch nach einem Generationenwechsel noch in dieser Legislaturperiode. Bereits gestern hatte der 67-jährige Wirtschaftsminister Posch seinen Rücktritt bekannt gegeben, habe ich mir am Samstag eingeklebt. Also in Hessen fällt gerade die Regierung auseinander, weil da Mitglieder verschwinden. Huch. So, Niederpeng. In den Niederlanden gibt's nämlich Neuwahlen demnächst. Da ist nämlich die Regierung implodiert, weil, wie war das? Es ging darum, dass sie irgendein Spardingens beschließen wollten. Ne, sparen koste es, was es wolle, weil Merkozy das ja verlangt. Und da ist dem Wilders aufgefallen, dass Sparen kostet es, was es wolle, vielleicht doch nicht ganz so töfte ist. Und er hat gesagt, nö, machen wir nicht mit. Beziehungsweise vielleicht hat auch nicht er das gesagt, aber dem seine Partei macht da zumindest nicht mit. Und nachdem die Regierung ansonsten ohne die Wilders-Stimmen keine Mehrheiten in dem Parlament hat, haben sie jetzt das Problem, huch, sie kriegen das Gesetz nicht durch. Dann sind sie dann zur Königin gegangen, haben gesagt, hier, da, wir haben keine Mehrheit. Hilfe, Hilfe, Neuwahlen. Und die Königin hat gesagt, okay, Neuwahlen. Da gibt es also dann demnächst sicherlich auch mal Neuwahlen. Und die Haushaltspläne der Regierung hatten vorgesehen, bis zu 16 Milliarden Euro einzusparen, um die Defizitgrenze der EU einzuhalten. So, dann gab es in Frankreich die Präsidentschaftswahl erste Runde. Und es gab da so ein paar interessante Ergebnisse. Also erstens, Sarkozy als der amtierende Präsidödel hat weniger Stimmen abbekommen als Herr Hollande, als der, wie nennt man das denn? Na, der will halt Präsidödel werden, ist es aber nicht bis jetzt. Plus, anderes Spannendes nebenbei, Frau Le Pen und ihre Front National hat mit 18,2% der Stimmen nochmal einen neuen Rekord hingelegt, nachdem ihr Vater, irgendwie sowas da, der Jean-Marie Le Pen. Also jedenfalls, nachdem in den letzten Jahren die Rechten schon sehr starke Werte hatten, hat sie es nochmal getoppt. Naja, ich meine, könnte vielleicht auch daran liegen, dass Sarkozy die ganze Zeit irgendwie rumgeblökt hat von wegen Ausländer raus. Ach nee, die Ausländer nicht rein, das reicht ja schon. Na, hier so irgendwie Schengen-Abschluss und das ganze Genudel, was sie da plötzlich vom Zaun getreten haben, was alles irgendwie ganz komisch roch. Und siehe da, also die Rechten haben da auch ganz besonders viele Stimmen gemacht und da brauchen sie sich aber auch nicht wundern, wenn sie dann nochmal einen akuten Anfall von Rechtsextremismus entwickeln in Frankreich. Weil hey, also wenn Herr Sarkozy das irgendwie gutiert, dann ist das ja wohl Mainstream. Na, da ist jetzt dann am 7. Mai war es, glaube ich. Also nächste Woche müsste da dann die Stichwahl zwischen Hollande und Sarkozy sein. Und Sarkozy fischt wohl nach rechts, was so die Stimmenversuche angeht, weil nach links, naja, was von links? Ja, ganz viel links, aber links von ihm, da will er ja nicht hin. Oder anders ausgedrückt, es sieht im Moment ganz schwungvoll danach aus, als könnte Merkozy implodieren, weil das Cosi von Merkozy weg ist. Huch! So, dann gab es Neuigkeiten, nämlich ein Sicherungsverwahrungsurteil. Da gab es am Dienstag ein Urteil aus Karlsruhe. Nein, nicht das Bundesverfassungs. Weil vier frühere Sicherungsverwahrte Schmerzensgeld für zu Unrecht im Gefängnis verbrachte Jahre bekommen. Das Landgericht Karlsruhe sprach den zwischen 55 und 65 Jahre alten Klägern insgesamt 240.000 Euro, nämlich genau genommen 500 Euro je Monat, den sie in Sicherungsverwahrung waren, als das völlig illegal war, zu. Weil der Witz ist der, die sind zu Sicherungsverwahrung verurteilt worden oder zu Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden zu einem Zeitpunkt. Da war die Sicherungsverwahrung auf maximal 10 Jahre begrenzt. Die 10 Jahre sind abgelaufen. In der Zeit hat dann, das muss damals Gerhard gewesen sein, die Sicherungsverwahrung auch nachträglich noch weiter verlängern lassen. Die Leute sind also einfach nicht aus dem Gefängnis entlassen worden. Und nachdem es ja vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, dem EGMR, ein Urteil gab, dass Sicherungsverwahrung sowas wie Haft ist, weil sie ist nun mal in denselben Räumlichkeiten, findet oder in denselben Bedingungen statt. Und das ist damit Bestrafung. Nachträgliche Bestrafungsverlängerung ist mit Menschenrechten nicht kompatibel. Na, von wegen hier, Deutschland hält sich an Menschenrechte. Ne? Also China gegenüber brauchen wir mal gar nichts sagen. Aber da gab es also das Urteil vom EGMR, woraufhin dann auch dem BFFG aufgefallen wurde, dass da noch ein paar Leute mal eben ASAP aus der Sicherungsverwahrung raus müssten. Und da haben sich jetzt also vier Leute mal ans Gericht gewandt und gefragt, so, Moment, wir sind, wie sich herausgestellt hat, menschenrechtswidrig in Haft geblieben. Wie wäre es dann mal mit irgendwie ein bisschen was an Entschädigung dafür, Schmerzensgeld? Und da ist international anerkannt irgendwie 500 Euro pro Monat. Relativ kleiner Betrag, aber wenn man dann die Zeit, jenes Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben ist, dann macht man da ein, diese schlimmen, schlimmen Täter, die kriegen jetzt auch noch Geld dafür, dass wir sie völlig illegal gefangen gehalten haben. Sie hätten sich doch mal freuen können, dass wir sie völlig illegal gefangen halten. Ne? Also, Also im Ergebnis, die kriegen da ein bisschen Geld und ist jetzt das erste Verfahren, was in der Angelegenheit sich überhaupt mal vor ein Gericht oder von einem Gericht entschieden wurde. Da gibt es noch weitere, viele Sicherungsverwahrte, die auch genauso illegal sicherungsverwahrt wurden, gefangen gehalten worden, ne? Freiheitsentzug ist ja an sich auch ein Straftatbestand. Ja, ja, den hat dann ein Gericht begangen und den Richtern, die sind ja unabhängig, denen kann man ja nichts. Und sie hatten ja auch ein Gesetz auf ihrer Seite. Was aber alles menschenrechtswidrig war, ne? Kann man drauf kommen. So, und also die haben jetzt 500 Euro pro Monat bekommen. Gab es am Dienstag. Dann gab es Schmerzitik, das Urteil des Landgerichts Karlsruhe zum Schmerzensgeld für zu Unrecht sicherungsverwahrte Straftäter sorgt für Kritik. Bayerns Innenvollidiot, Herr Mann, fiel dann damit auf, dass er jenem Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben sagte, der deutsche Steuerzahler müsse bereits für die Überwachung dieser Verbrecher zahlen. Dass sie jetzt auch noch eine hohe Entschädigung erhalten sollten, könne der Normalbürger nicht verstehen. Dass sie überhaupt illegal, oder dass Menschen illegal, menschenrechtswidrig eingeknastet werden, wenn andere Länder das machen. Timoschenko fällt mir da so spontan ein. Wenn andere Länder das machen, dann machen wir eine große Welle. Wenn wir das selber machen, dumm, da, ein dreiköpfiger Affe. Na, also, Dann hat auch der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, sich vor die Presse gekullert und verkündet, das Geld wäre bei den Opfern als verschwerterter Wiedergutmachung besser aufgehoben gewesen. Ja, nur, dass in diesem Falle die Täter halt auch Opfer sind. Die sind festgehalten worden gegen Menschenrechte. Und wenn der Herr Wendt der Meinung ist, Menschenrechte seien nichts wert, dann würde ich ihm spontan mal empfehlen, er könnte ja mal den Herrn Daschner fragen, ob der ihn nicht ein bisschen foltern möchte. Ne? Der scheint da ja auf sowas zu stehen. Dann gab es auch Frau Merknix aus Bayern. Irgendwie in Bayern, die scheinen ein grundgesetzwidriges Bundesland zu sein, habe ich so den Eindruck. Oder zumindest gibt es da ziemlich viele grundgesetzwidrige Pfeifen, die der Meinung sind, sich äußern zu müssen. Also auch die bayerische Justizministerin Frau Merk kann die Kritik am Schmerzensgeld für zu Unrecht sicherungsverwahrte Straftäter nachvollziehen. Die CSU-Politikerin sagt im Deutschlandfunk, die Menschen täten sich mit dem Urteil des Karlsruher Landgerichts für Entschädigungszahlungen schwer. Ja, die Menschen tun sich so lange damit schwer, bis ihnen dann mal irgendwie jemand ungerechtfertigt Knast auf die Nase drückt. Na, wo zum Zeitpunkt, als sie eingeknastet wurden, den Tätern halt gesagt wurde, so ja, also die Höchstsicherungsverwahrungsdauer beträgt 10 Jahre. Das heißt hier, das, was wir euch als Strafe Auferliegen plus 10 Jahre ist das Maximum, was ihr im Knast sein könnt. Mehr geht nicht. Und dann, während sie im Knast sind, ändern wir einfach mal die Regeln. Huch. Nee, ihr könnt unbegrenzt lange im Knast bleiben. Ob ihr überhaupt jemals nochmal rauskommt, nö. Ach, keine Chance. Wegen, weil, ist halt gerade populär. Ja, schön. Na, also auch Frau Merknix möchte sicherungsverwahrt werden. Auch für sie sei es nicht leicht zu vermitteln. In Bayern sei für 23 Täter nachträglich die Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Ja, dann kann man sich ja schon mal ausrechnen, wie viel Geld ihr dann besser mal im Haushalt schon mal vorseht. Für Schmerzensgeldzahlungen, weil, also entweder ihr macht's freiwillig oder die können sich das erklagen. Na, ich meine, okay, ist ein Landgericht, was da jetzt geurteilt hat. Es ist noch längst keine höchstrichterliche Entscheidung. Es könnte durchaus sein, dass da Rechtsmittel eingelegt werden, dass es dann höhere Gerichte gibt, die da andere Entscheidungen treffen. Aber dass es überhaupt gar keine Entschädigung gibt für zu Unrecht im Knast festgehalten, das halte ich für unwahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. So, dann gab es auch noch einen Krampfmentar. Der Freistaat Bayern plante die Herausgabe einer wissenschaftlich kommentierten Ausgabe von Adolf Hitlers Hetzschrift Mein Krampf, Kampf. Das Werk solle im Jahr 2015 auf den Markt kommen und damit kommerziell ausgerichtete Veröffentlichungen von Hitlers Machtwerk eindämmen. Weil ab 2015, allerspätestens 2016, ja das bayerische Finanzministerium nicht mehr mit den Urheberrechten des Herrn Hitler argumentieren kann, dass man das Buch ja nicht veröffentlichen darf. Na, also zu gut Deutsch, zu dem Zeitpunkt, wo ohnehin jeder eine kommentierte Ausgabe oder auch eine nicht kommentierte Ausgabe dieses Textes veröffentlichen kann, in dem Moment wollen die Bayern dann auch tatsächlich mal selber eine veröffentlichen. Ja, hallo, bisher habt ihr das immer verhindert, wegen, weil geht ja gar nicht. Na, es gab ja schon diverse Versuche, kommentierte Ausgaben drucken zu lassen. Dummerweise gibt's da noch das Urheberrecht des Herrn Hitler, was aus für mich immer noch völlig unklaren Gründen beim Finanzministerium in Bayern gelandet ist. Na, also ich meine, wenn sie die Rechte an dem Buch bekommen haben, wie wäre es dann eigentlich damit, dass das Finanzministerium Bayern auch für jegliche Form von Entschädigungszahlungen an Nachfahren der Opfer des Herrn Hitler verantwortlich ist? Oder anders ausgedrückt, Bayern pleite? Permanent pleite? Nein? Na, also denen ist dann aufgefallen, so, ja, wenn die Urheberrechte ablaufen, dann können wir das ja gar nicht mehr verhindern. Doppelhase. Na, also, ja. Ja, wollen sie dann selber einen Krampfkommentar rausbringen. So, da gab es eine Saralition, weil im Saarland die große Kotzerei feststeht, völlig überraschend. Die haben vor der Wahl schon verkündet, dass sie eine große Kotzerei machen werden. Es war eigentlich nur die Frage, wer da das Große und wer das Kotzen ist. Und also ja, SPD und CDU koalieren. Hui, wie überraschend. Im Saarland. Und ne, nur um den Witz nochmal wieder aufzuwärmen, das Saarland ist ungefähr so groß wie das Saarland. Ja, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gab es Diskrime, weil nämlich Amnesty International mehreren europäischen Staaten vorgeworfen hat, die Grundrechte muslimischer Minderheiten zu verletzen. In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es unter anderem, in Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz gebe es Verbote, religiöse und kulturelle Symbole zu tragen. Allgemeine Verbote könnten zur Folge haben, dass muslimische Mädchen um Bildungsschanzen gebracht würden. Gerügt wurden auch Einschränkungen beim Moscheebau, beispielsweise in Spanien und der Schweiz. Amnesty rief die EU-Staaten auf, den Einsatz gegen die Diskriminierung von Muslimen zu verstärken. Na, alleine, wo man ja schon erkennen kann, dass eine Diskriminierung vorliegt, ist, da reite ich ja jetzt gerne drauf rum. Die Tatsache, wenn ein Islamist, wenn ein Mensch islamischen Glaubens wegen Terrorverdacht verhaftet wird, unabhängig davon, ob an dem Terrorverdacht auch nur irgendwas dran bleibt, ist er immer ein Islamist. Wenn ein Mensch eines beliebigen anderen Glaubens wegen irgendetwas festgenommen wird, dann ist er einfach nur ein Mensch beliebigen anderen Glaubens, wobei der Glauben dann im Regelfall nicht erwähnt wird. Na, der Breivik, da ist es halt besonders auffällig gewesen, der ist ein rechtsextremer Islamhasser. Dass er sich auf das Christentum berufen hat, zumindest Gerüchten zufolge, das taucht dummerweise in keiner einzigen Veröffentlichung auf. Schon spannend, ne? Words matter sometimes. Und manchmal nicht nur sometimes. So, dann gab es den Manning-Schadweiß, weil, habe ich hier bei Fefe geklaut. Die Manning-Verteidigung scheint nicht gänzlich inkompetent zu sein. Die Verteidiger haben dem Richter erklärt, dass für die Verteidigung essentiell sei, wie viel Schaden denn da jetzt tatsächlich entstanden ist. Der Richter hat jetzt die US-Regierung aufgefordert, das mal aufzulisten. Und jetzt gibt's da drei offensichtliche Methoden, die Fefe da sieht, wie die das handhaben könnten. Entweder erklären sie das alles für geheim und sperren die Verhandlung für die Öffentlichkeit, oder das klappt nicht und dann können sie keinen Schaden nachweisen und Manning kommt frei, oder vielleicht auch nicht frei. Oder sie versuchen es mit wildem Gestikulieren und unsubstanziertem Gefasel. Er tippt auf eine Kombination aus der ersten und dritten Variante. Wobei Fefe ja in den letzten Tagen damit auffiel, dass er erst irgendwie die Leute mit Pony-Avataren getrollt hat. Und als die dann ihn getrollt haben, er dann ein bisschen unentspannt reagiert haben soll. Hüstel. Na, da gibt's halt diesen einen Twitter-Account, der da vermutlich einfach nur den RSS-Feed nach Twitter pupst. Und der hat jetzt einen Pony-Avatar. Ja. So, da gibt's Neues aus Ägypten. Da gab's nämlich erst am Mittwoch die Meldung, dass dass die ägyptische Wahlkommission den ehemaligen Ministerpräsidenten Shafik von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen hätten. Der frühere Luftwaffenkommandeur und Minister für zivile Luftfahrt war Kabinettschef während der letzten Tage der Regierung des damaligen Präsidenten Mubarak. Das ägyptische Parlament hatte kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das ehemaligen Angehörigen der Mubarak-Regierung die Kandidatur für politische Ämter auf 10 Jahre untersagt. Das ist jetzt aber eher ein Rasenmäher, oder? Und dann gab es am Donnerstag allerdings die Meldung, doch, der darf doch. Der letzte Ministerpräsident des Mubarak-Regimes darf nun doch bei der Präsidentenwahl in Ägypten kandidieren. Die Wahlkommission akzeptierte nach Angaben der ägyptischen Nachrichtenagentur MENA den Einspruch von Ahmed Shafik. Zuvor hatte die Kommission Shafik aufgrund eines Gesetzes von der Teilnahme ausgeschlossen, das die Kandidatur ehemaliger Topfunktionäre des Mubarak-Regimes verbietet. Dagegen hatte der vom damaligen Präsidenten Husni Mubarak kurz vor der Entmachtung im Februar 2011 zum Ministerpräsidenten ernannter Einspruch eingelegt. Wobei sich mir jetzt irgendwie noch nicht erschlossen hatte, wie man denn gegen ein Gesetz Einspruch einlegen kann, aber ja. Schon spannend. So, dann gab es eine EU-Unklage. Am Mittwoch. Die EU-Kommission hatte nämlich wegen des Streits um die ungarische Staatsreform Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht, teilte ein Sprecher der Behörde in Brüssel mit. Durch mehrere Gesetze der rechtskonservativen Regierung in Budapest seien die Unabhängigkeit des Justizwesens und die des Datenschutzbeauftragten gefährdet. Im Streit um das neue Notenbankgesetz sehe man von einer Klage ab. Ungarn habe ausreichend Zusagen gemacht, das Statut in Einklang mit EU-Recht zu bringen. Regierungschef Orbán habe gestern bei einem Treffen mit Kommissionspräsident Barroso versichert, die Unabhängigkeit der Zentralbank sicherzustellen. Das ist ja das Wichtigste, dass wir irgendwie mit dem lustigen Zensurgesetz, was es da jetzt schon länger gibt, die Zensur institutionalisiert haben. Das ignorieren wir einfach. Es ist viel wichtiger, dass die Banken unabhängig sind. Ist ja auch völlig logisch, Geld ist doch wichtiger als Menschenrechte. Pah. Deswegen regen sich ja da auch die Bayern auf, dass die zu Unrecht eingesperrten Geld bekommen, wenn man ihnen einfach nur ein "Ja, aber deine Würde ist ja unantastbar, auch wenn wir sie antasten" Spruch an den Kopf geknallt kriegen. Das wäre doch viel einfacher. Nebenbei, die Absperrdinger hier sind weg. Aber die waren auch schon mal weg und dann sind sie wieder aufgetaucht. Fällt mir gerade so an der Kreuzung auf. Ja, so, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es, völlig überraschend, Alison Krauss. Mit dem, auch völlig überraschend, zweiten Titel aus dem Album This Little Bird, So Petty Oiseau Originals. Der heißt Skeletons and Spirits. Ist 3 Minuten 19 lang. Und den habe ich vor einiger Zeit, vor vielen Monden. By the way, Spider-Spinne ist hier. Also wenn sie hier ist, ist sie echt gut versteckt. Also vermutlich nicht. Die kommt dann im Zweifelsfall Ende August. Eine Woche vorher. Ja, jedenfalls, also Frau Krauss habe ich damals mal bei Jamendo.com gefunden, herniedergeladen und das Ganze unter Creative Commons Lizenz, was in den MP3-Dateien zumindest bei dem Album sogar auch noch explizit drin steht. In irgendeinem der lustigen ID3-Tag-Felder. Gefolgt ist das Ganze dann von Priol und Pelzig, die in der 49. Anstalt, also vor 2 Monaten, im Februar genau, sich über Wulff und Gauck ausgelassen haben in 2 Minuten 34. Kriegt er dann auch noch auf die Ohren. Das sind übrigens keine Ponys, zumindest sehen die nicht aus wie Ponys. Die sind nicht bunt. Ja, so. Genug davon. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir unbegründetes Lob oder begründete Kritik zukommen lassen zu wollen. Oder irgendwelche Meldungen, die ich vergessen habe zu erwähnen, versäumt habe, wichtige Sachen. Fühlt euch gerne dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar verfasst, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag Comport 317 Teil 1 postet. Oder indem ihr einen E-Mail verfasst, den könnt ihr schicken an compiblog@googlemail.com oder compiblog@gmail.com, könnte auch funktionieren. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Oder ihr könnt bei Twitter @comport adressieren oder bei Google Plus mich erwähnen. Sollte ich alles in irgendeiner Art und Weise zur Kenntnis nehmen können. Und dann sag ich viel Spaß mit Skeletons and Spirits, war es, glaube ich. Scroll, scroll. Skeletons and Spirits von Alison Crow und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Take your sympathy. Shove it, ask for the pain. Well, I love it, Lord. Eat your words, I'll devour your soul. I will laugh like a lemur while you crawl back into your hole. I won't deny you, but I'll pay you no heed. And if you keep stabbing me, I will probably bleed. But I'll pretend I'm a cloud. Bit off, but you can't leave, you can't open the door. You think you're unique, but I see you before. So run away from the fires that burn. You will do this again and again, but you will never learn. So keep looking down as you crush me, keep smiling, 'cause I will get up, and there's no denying that I am one of your little punching clowns. You can keep on striking, but you can't keep me down. And you always think that you are fearless and right, but I think that you are afraid in the night of the ghosts, of the spirits that crawl into your head. I'll haunt you until you're dead. But now you can't leave, you can't open the door. You think you're unique, but I see you before. So run away from the fires that burn. You will do this again and again and again and again and again. Oh, now you can't leave, you can't open the door. You think you're unique, but I see.
Ja, ja, jetzt ist er weg, ne? Der Klinkerfürst, ja, aus Großburgwedel.
Und schon wieder jemand, der eine Lücke hinterlässt, die niemand bemerkt.
Ja, Es hat schon was Tragisches auch, ne? Ein solch gestandener Christdemokrat, ein Vertreter des gepatchwork-tätowierten, modernen, weltoffenen und bunten Deutschland muss gehen, nur weil er mal Urlaub gemacht hat auf Kosten seiner Freunde.
Ja, jetzt hat er lebenslangen Urlaub auf unsere Kosten.
Ja. Ist es nicht schön, dass eine solche Last auf viele Schultern verteilt werden kann? Das ist gelebte Solidarität.
Ja, viele Schultern braucht es auch bei dem Ehrensold und den ganzen Nebenkosten. Ich habe es mal ausgerechnet, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung wird uns der Bruder am Ende 20, 25 Millionen Euro kosten. Für nicht einmal 2 Jahre Amtszeit, hey. Ja. So ein rausgeschmissenes Geld.
Ja, die Griechen überlegen schon, ob sie uns einen Sparkommissar schicken sollen.
Und das alles nur wegen einer einzigen machtpolitischen Tageslaune dieser egoistischen Bundessparmamsell. Hätte die Merkel damals gleich den Gauk genommen. Ja?
Bitte, bei allem Verständnis für Ihren Unmut, verkneifen Sie sich bitte jegliche Häme über diese beeindruckende Frau.
Sagen Sie mal, ist das Überzeugung oder Unterzucker?
Stetes Fasten schärft den Blick auf das große Ganze. Ich finde es bewundernswert, wie unsere Kanzlerin uneigennützig in der Präsidentenfrage über ihren Schatten gesprungen ist. Das beweist wahre Größe.
Essen Sie mal was!
Bei ihrer präsidialen Anmut hätte sie das Amt doch gleich mit übernehmen können. Hat sie? Nein, hat sie nicht. Sie hat mit ihrer uneigennützigen Entscheidung in der Personalfrage Gauk unser Land vor einer tiefen Spaltung bewahrt.
Also passen Sie auf, ich hätte noch ein Müsli-Riechel oder ein Wienerle. Ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch Bio.
Die Hälfte der Deutschen wollte Gauk als Präsident.
Ja, die Bild-Zeitung wollte ihn als Präsident. Ha, schon wieder ein Präsident von Springers Gnaden. Aber jetzt muss der arme Kerl demnächst wahrscheinlich noch heiraten.
Ja, für ein modernes Deutschland. Oh.